spreche heute mit Mareike Milde. Mareikes Leben ist mittlerweile quasi in zwei Zeitrechnungen eingeteilt. Denn Mareike ist zwar seit 7 Jahren Mutter und das ist und bleibt man ja bekanntlich ein Leben lang, aber sie ist immer im Wechsel eine Woche Mama mit und eine Woche Mama ohne Kind. Sie erzählt mir, wie lange das schon so ist, wie der Weg dahin war und erklärt mir, dass dieser Mann zwar ein toller Vater für ihren Sohn ist, aber eben nun mal einfach nicht der richtige Mann für sie. Über viele Anekdoten im Laufe ihrer Trennung kann sie heute schmunzeln und reflektiert erzählen, auch wenn das sicherlich damals ganz anders aussah. Wie lässt sich nun also das eigene Leben gestalten, wenn man eine Woche mit und eine Woche ohne Kind lebt? Hat das Vor- oder Nachteile für die Balance zwischen Baby und Business? Arbeitet man mehr, weniger, vor oder ständig nach? Ein paar meiner bisherigen Gästinnen lebten ebenfalls getrennt vom Papa ihrer Kinder, aber bisher haben wir das nie so thematisiert. Damit ist heute Schluss. Denn was Mareike wichtig bei all dem ist anderen Mut zu machen, dass es ein Leben nach dem Streit gibt, dass es unterschiedliche und auch sehr gleichberechtigte Modelle gibt, die getrennte Elternteile auch weiterarbeiten lassen, was ja oft ein organisatorisches Problem wird, wenn man plötzlich allein für das Kind verantwortlich ist und auch sein möchte. Eine ganz andere Art von Geschichte, die ich so bisher auch aus meinem direkten Umfeld nicht kenne. Vor allem interessant und fast besonders war es, diese Geschichte aus der mütterlichen Sicht zu hören. Denn allermeistens ist es doch so, dass all das, was Mareike uns gleich berichtet, andersrum passiert. Dass der Mann geht und weiterarbeitet und dass das Kind bei der Mutter bleibt, die nicht oder weniger arbeitet. Nicht bei Mareike, aber das lasse ich sie jetzt lieber selbst erzählen. Es geht bei all dem nicht darum, zu bewerten. Wie immer geht es darum, eine individuelle Geschichte mit all ihren Höhen und Herausforderungen zu erzählen. Viel Spaß also in dieser Folge von The Mumpany mit Mareike Milde. Willkommen zu The Mumpany. Die Balance zwischen Baby und Business. Wir haben es geschafft. Wir sitzen uns gegenüber, getrennt von einer Plexiglasscheibe, so soll es sein. Wir hatten ein paar Terminfindungsschwierigkeiten, auch bedingt durch Corona und Co. Und jetzt sitzen wir uns live gegenüber. Das ist ja tatsächlich etwas rar aktuell, aber ich freue mich sehr darüber. Und ich kann dich mit meinem hypnotischen Blick bezirzen. Und würde als erstes gerne dich in die Vergangenheit versetzen ein wenig und fragen, ob du dich an das Gefühl erinnerst, das du hattest, als du erfahren hast, dass du schwanger warst.
Oh, also ganz kurz vorab, ich freue mich auch total, dass wir hier beieinander sitzen und gerade in der eremitischen Phase, die ich gerade so durchlebe, wie wahrscheinlich viele, viele andere auch, bist du endlich wieder ein richtig menschlicher Kontakt.
Ich fühle mich geehrt.
Freue mich total. Genau, in die Phase, wo ich schwanger war, also direkt in die Hochgefühle zurück. Das war so eine Mischung aus Staunen, Ungläubigkeit und so einer flirrenden Leichtigkeit.
Ja.
Alles durcheinander. Und immer wieder die Ungläubigkeit. Also morgens aufwachen und dies, hab ich das geträumt? Nee, das ist wirklich so krass. Und ich habe relativ früh, noch weit bevor ein Schwangerschaftstest möglich war, gemerkt, dass ich schwanger bin, ohne es wirklich zu wissen, weil das war das erste und bisher einzige Mal, dass ich schwanger war. Aber ich habe gemerkt, irgendwas ist eigentlich schon ab dem dritten, vierten Tag, irgendwas läuft anders in meinem Körper. Ganz anders. Und habe zum Beispiel auch ab dem dritten Tag Kaffee, den ich sonst in rauen Mengen zu mir nehme, nicht mehr riechen können und merkte, dass ich bestimmte Dinge nicht mehr essen möchte. Und mit einem Mal, obwohl ich dafür nie eine große Leidenschaft hatte, wahnsinnig gern Tomaten gegessen habe. Das wurde dann im Laufe der Schwangerschaft noch viel krasser. Ich habe nicht zu den Schwangeren gehört, die Süßigkeiten konsumiert haben, sondern ich habe körbeweise Tomaten zu mir genommen. Und das fing bereits, wie gesagt, sehr, sehr, sehr früh an. Und davor war so Tomaten, war also jetzt okay, also war jetzt keine besondere Lieblingsspeise von mir.
Aber gibt es deutlich schlimmere Schmachter.
Gott sei Dank, genau, also. Genau, da habe ich wirklich Glück gehabt. Und das war so das erste Gefühl, das war einfach.
In welcher Situation, Lebenssituation warst du? Warst du in einer Beziehung, warst du im Job?
Ich war im Job, ja, ich war Freiberufler damals, habe in Stuttgart gearbeitet, bin immer von Hamburg nach Stuttgart gependelt, war also eigentlich immer so unterwegs. Unter der Woche und hatte so eine lose Beziehung mit dem späteren Vater des Kindes.
Ja.
Und das war aber eigentlich, also das war sehr, sehr nett und sehr angenehm, aber das war jetzt, wir waren noch nicht an dem Punkt, wo wir gesagt haben, wir gucken mal, wie es weitergeht mit uns, sondern es war noch so es war noch die Genießerphase.
Ja. Du bist jetzt seit 7 Jahren Mutter und das ganz Besondere an dir ist, du bist immer eine Woche Mutter mit Kind und eine Woche Mutter ohne Kind. Mhm. Und das setzt jetzt schon voraus, dass da ein bisschen was passiert ist in den letzten 7 Jahren. Nämlich, du lebst getrennt von dem Vater des Kindes. Kannst du uns so ein bisschen mitnehmen, wann das passiert ist und wie ihr zu diesem jetzigen Lebensmodell gefunden habt?
Ja, ich hoffe, das wird nicht zu kompliziert. Ich versuche es einfach zu erklären. Also tatsächlich war die Genießerphase mit dem Papa so die kürzeste Phase unserer Beziehung. Und wir haben relativ schnell festgestellt, dass es uns beide, beziehungsweise dann später uns drei in dieser Konstellation wahrscheinlich nicht bis ans Lebensende gehen wird, mit anderen Worten. Also ich habe mich getrennt, als unser Kind 1 Jahr ungefähr alt war, hat es circa ein halbes Jahr gebraucht, bis das auch auf der anderen Seite wirklich durchdrungen und angekommen ist. Und dann hatten wir noch eine längere Transformationsphase, wie ich es vorsichtig nenne, wo wir uns versucht haben, auseinander zu dividieren, wobei ein Part, in dem Fall ich, das versucht habe, stärker voranzutreiben als der andere. Und dadurch gab es dann eben einen sehr langwierigen, unrühmlichen und ziemlich bescheuerten Krach, der auch vor Gericht gegangen ist und sich dann nochmal über 2 Jahre erstreckt hat. Mit dem Ziel, dass wir zum Schluss mit dem Wechselmodell rausgegangen sind. Ich muss da vielleicht nochmal kurz zurückfassen. Das war bei uns insofern eine, wie ich finde, immer noch besondere Konstellation, weil ich war in dem Fall diejenige, die die klassische Männerrolle innehatte. Ich war diejenige, die von uns beiden gearbeitet hat, die beiden Wohnungen, die wir hatten, unterhalten haben und die quasi nicht in der Lage war, wie es immer noch ja sehr, sehr oft der Fall ist, dass wenn man sich trennt, man das als nicht Mann, sondern Frau das Kind nimmt und mit diesem Kind weggeht und der Vater ist der, der sich quasi dem anpassen muss, sondern bei uns war es genau andersrum. Und das war, glaube ich, das, wo ich mich zum einen ein bisschen im freien Fall gefühlt habe, weil ich diese Situation um mich herum nicht kannte. Ich hatte kein Vorbild, an dem ich mich irgendwie orientieren konnte. Viele Ämter und Hilfestellen, die ich aufgesucht habe, kannten das auch nicht so oder waren da noch nicht bereit, das dafür anzunehmen. Und wir mussten unseren Weg erst finden. Für mich war allerdings immer klar, dass eine alleinerziehende Situation entweder für ihn als auch für mich nicht in Frage kommt. Gar nicht unbedingt wegen der Situation, dass das Kind dann mehr bei einem oder dem anderen ist, sondern einfach, weil ich wollte, dass das Kind weiterhin beide Eltern hat. Mhm. Das war mir immer sehr wichtig.
Wenn du jetzt sagst, es gab keine Vorbilder und auch das Amt war dieser Situation vielleicht auch noch nicht gewachsen, in dem Sinne, würdest du sagen, dass du dafür kritisiert wurdest oder schräg angeguckt wurdest, dass du als Mutter diejenige bist, die eben weiterhin arbeitet und vorerst ohne Kind gegangen ist?
Oh ja, also das war wirklich, das war leider etwas, was mir nicht unbedingt Kraft oder Stärke gegeben hat. Und ich fühlte mich tatsächlich manchmal, obwohl ich ja emotional, wie das so ist in solchen Trennungen mit Kind, völlig offen war und völlig im freien Fall, ich fühlte mich manchmal viel erwachsener als die Leute vom Amt. Ja. Ich habe dann später ganz tolle Menschen auch vom Amt kennengelernt, von den Ämtern, die es da alle so gibt. Aber am Anfang, als ich noch in der Orientierungsphase war, mit wem ich sprechen kann, wer mir hilft oder eben nicht hilft, bin ich leider an die geraten, die auch noch ein bisschen ihren Horizont erweitern können, um es vorsichtig zu sagen. Ich habe ganz viele Sprüche bekommen. Warum sind Sie gegangen? Sie sind doch die Mutter. Sage ich, naja gut, aber ich bin die, die gerade einen frischen Job angenommen hat. Wenn ich jetzt das Kind mitnehme, dann ich schaffe das nicht in meiner Arbeit einzufangen. Ich würde dann höchstwahrscheinlich irgendwann meinen Job verlieren und die andere Partei ist ja eigentlich für das Kind da. Also ich konnte immer trotz aller Emotionalität auf das Kind gucken, habe immer gesagt, was ist das Beste fürs Kind? Mir war sehr schnell klar, das Beste für Kind in dieser Situation ist möglichst wenig Unruhe, wo es schon so einen Sturm an Trennungszeug gibt. Und für mich war immer klar, ich möchte gern das Kind mit dem Vater in seinem gewohnten Umfeld lassen, in der Wohnung, die quasi in meiner Wohnung, und lieber gehe ich und gucke, dass wir das irgendwie gehandelt, geregelt kriegen von außen. Aber für das Kind ist der Ablauf gleich. Mhm. Und ja, da war ich tatsächlich, weil ich die Mutter bin, oftmals in der Außenseiterposition bei diesen Stellen. Die haben es teilweise nicht gesehen. Und eben aber auch nur, weil ich die Mutter wäre. Wenn ich der Vater wäre, hätte ich viele Sprüche gar nicht kriegen können, weil sie sehr geschlechtsspezifisch waren.
Hm. Ich habe eben schon gesagt, dein Sohn ist jetzt 7 Jahre alt und ihr hattet also 7 Jahre lang Zeit, etwas auszuklamüsern, das jetzt für euch offensichtlich funktioniert. Das nennt sich Wechselmodell. Mhm. Eben eine Woche Papa, eine Woche Mama. Wie kam es dazu? Kanntest du das vorher? Hattest du das schon im Kopf und hast darauf hingearbeitet? War das gleich das erste Modell, was ihr ausprobiert habt? Oder wie ist der Prozess dorthin?
Oh, das ist eine spannende Frage. Also, dass das Wechselmodell etabliert wird, auch von den Gerichten konkret mit einbezogen in die Überlegungen, wo man eine Lösung finden kann, das ist erst offiziell seit, ich meine, April 2017. Vorher, also als wir in diese Trennungsphase kamen, das war so 2015, war das mir vom Begriff her total fremd. Ich kannte das nicht und es wurde jetzt auch noch nicht wirklich sehr propagiert. Für mich war aber irgendwie immer klar, ich möchte den Vater genauso einbeziehen. Der Vater ist genauso wichtig für das Kind wie ich, auch wenn er nicht für mich wichtig ist, aber für das Kind. Und ich fand das toll, wie die beiden miteinander umgegangen sind. Ich sehe wahnsinnig viele Vorzüge, die der Vater in die Erziehung einbringt, die ich niemals hätte. Er hat eine wahnsinnige Geduld zum Beispiel oder er hat sehr schöne Themen, die er mit dem Kind bespricht. Er kommt aus der koreanischen Kultur, die kann ich als Hessin natürlich meinem Kind weniger beibringen und das war mir alles wichtig und ich sehe natürlich auch, wie sehr die Bindung zwischen dem Vater ist. Für mich war immer klar, der muss eine ganz große Rolle spielen und für mich war auch klar, ich möchte eine große Rolle spielen. Ich habe mich jetzt sehr bewusst für dieses Kind entschieden, als das damals sich dann entschieden hat zu kommen und das ist für mich keine Frage, es jetzt nur jedes zweite Wochenende zu sehen. Ich habe in meinem Freundesumkreis tatsächlich einige Freundinnen, die eben in dieser Konstellation aufgewachsen sind. Der Vater kommt alle 2 Wochen, ist dann so der Bespaßungspapa und dann noch unter der Woche alle 3 Wochen einen Nachmittag oder so. Und beide haben mir eigentlich gesagt, dass sie von ihrem anderen Elternteil gerne mehr gehabt hätten. Und das würde ich total gerne meinem Kind ermöglichen, auch wenn es auch wenn es viel kracht zwischen dem Vater und mir, aber da müssen wir mit klarkommen. Das ist jetzt.
Ich habe jetzt schon mit über 50 Frauen gesprochen und darunter waren einige, die auch in Trennung lebten oder getrennt lebten. Viele von ihnen waren alleinerziehend und die allermeisten hatten das Kind bei sich, so wie es wahrscheinlich weit verbreitet ist. Und eben auch die Herausforderung, Beruf und Kind unter einen Hut zu bekommen. Alleine in Anführungsstrichen. Es ist ja in jedem Fall, auch wenn ihr jetzt, du bist jetzt keine typische Alleinerziehende, ihr habt wirklich gleichermaßen Erziehungsmaßnahmen dem Kind gegenüber durchzuführen, aber eben immer abwechselnd und du hast eben auch diese Herausforderung, alle 2 Wochen Kind und Karriere zu balancieren. Wie geht man an diese Herausforderung ran? Spricht man direkt offen mit dem Arbeitgeber, so sieht's aus, ich habe alle 2 Wochen hier eine Sondersituation oder arbeitest du tatsächlich dann in der Woche ohne Kind vor und mehr?
Das war auch ein Prozess, genau. Ganz am Anfang, als das Kind da war, war ich noch Freiberufler, konnte das also relativ gut in die Vereinbarungen, die ich getroffen habe, bei den Buchungen mit einfließen lassen. Das war dann quasi so das Package, mit dem ich zu buchen war. Das war ganz gut. Kurz danach habe ich mich fest einstellen lassen. Da habe ich bereits anklingen lassen, dass es eine Situation gibt. Damals hatten wir aber auch noch keine wirkliche Vereinbarung. Das war dann aber insofern gut, ganz gut zu regeln. Damals habe ich es dann tatsächlich so gemacht, dass ich versucht habe, in der einen Woche vorzuarbeiten, saß dann oft bis 8, 9 und in der anderen Woche bin ich um 4 gegangen. Das ging so lala. Mhm. Mittlerweile hat sich die Situation geändert. Ich bin ja in der Werbung, da wechselt man häufig. Ich bin zu einer Agentur gekommen, wo viele Freunde miteinander arbeiten, die sich schon sehr lange kennen und wo der Hauptfokus darauf gelegt wurde, mit den Personen, mit denen man sehr gut miteinander kann, zu arbeiten und weniger mit dem Präsenzmodell, dass man da sein muss. Und die wussten von vornherein um meine Situation und mittlerweile bin ich da auch sehr offen. Die ersten Jahre hatte ich da richtig Probleme mit. Also da war ich so richtig, weil ich einfach die Reaktionen leid war und die auch oft nicht auffangen konnte, dieses totale Entsetzen. Was? Du gibst dein Kind die Hälfte der Zeit an den Vater, was ja teilweise so sich anfühlen muss für einige Leute, als wenn ich mein Kind eine Woche unter die Kellertreppe sperre, ja. wo ich immer so dachte, ja, das ist der Vater, das ja. ist schon okay. Und mittlerweile bin ich da ganz offen und bin da auch weniger schambehaftet. Aber es war ein Weg, den ich lernen musste.
Ja, das glaube ich. Und gerade wenn man, also wenn man solche Reaktionen von Amt und Co. bekommt, dann sind die ja in erster Linie nervig und ja, anstrengend, weil sie einem Stein in den Weg legen, möglicherweise. Aber je näher die Menschen einem sind, die diese Reaktion geben und das mögen Familie, Freunde, Arbeitskollegen und auch vielleicht auch Kita-Eltern sein oder Eltern aus der Schule, mittlerweile ist er ja in der Schule, das stelle ich mir schwieriger vor emotional, weil sie dann doch mehr treffen vielleicht.
Das stimmt. Also bei den Ämtern diese Reaktionen, die haben mich immer, weil ich damals eh noch keinen Halt hatte und auch, ich sah ja damals noch nicht den Weg, der vor mir liegt und wie es sich dann irgendwann beruhigen kann. Da war ich total offen und da war ich wirklich ganz oft in der Situation, dass ich mich gefragt habe, irgendwas stimmt mit mir nicht, weil ich hier etwas verfolgen möchte, was meines Erachtens vor allen Dingen die Interessen des Kindes wahrt, aber irgendwie wird das nicht gesehen bei diesen ganzen Ämtern und Sozialpädagogen scheint es eher darum zu gehen, wie man sich als Elternteil gut einrichten kann, aber keiner guckt aufs Kind. So fühlte sich das damals für mich an. Und ich kann mich erinnern, ich habe ganz oft mit meinen Eltern telefoniert und habe gesagt, aber ich fühle, dass das Kind, dass unser Kind, dass das zu gleichen Teilen zu Papa und Mama soll und nicht auf eine Seite mehr. Ich muss also sagen, wie gesagt, den Vater und zwischen Vater und mir sind jetzt nicht so die tollsten Vibes, aber mir war immer klar, er ist ein mega cooler Vater und das zählt. Und ich fühlte also vom Bauch her, dass es sich falsch anfühlt, den Vater zu überrennen und zu sagen, ich reiße das alles an mich.
Ja.
Ich glaube, es hätte geklappt vor Gericht, dass ich das Alleinerziehende hätte durchsetzen können, aber nur, weil ich eine Frau bin. Nicht, wenn man sich mein Lebensmodell anguckt, auch damals hatte ich ja diese klassische Männerrolle. Ich glaube nicht, dass ein Mann in meiner Situation das geschafft hätte. Ich glaube noch nicht mal, dass ein Mann in meiner Situation zwingend das Wechselmodell bekommen hätte.
Ja, Wahnsinn.
Krass. Mhm. 2021 haben wir schon.
Ja.
Ja. Ja.
Wenn ich mit anderen Frauen gesprochen habe, die getrennt lebten, dann haben sie oft vorher gesagt, sie möchten da nicht konkret drüber sprechen. Was ich auch völlig akzeptiere natürlich. Man spricht ja in der Geschichte auch immer über jemanden, der vielleicht nicht anwesend ist zum Teil. Trotzdem natürlich auch etwas schade, weil es das ganze Thema so ein bisschen tabuisiert. Und ich weiß von meinen Hörerinnen, dass es da draußen auch ganz viele gibt, die nämlich auch getrennt leben, die vielleicht einen riesen Struggle damit haben, die vielleicht in diese Teilzeitfalle getappt sind, die mit ihrem Modell, das sie aktuell leben, noch nicht zufrieden sind. Deswegen so schön, dass du darüber offen sprichst und auch offen schreibst. Du hast nämlich einen Blog angefangen, der heißt Wechselmama und der impliziert nämlich genau schon mal das Wechselmodell. Wann hast du mit dem Blog angefangen und was war die erste Motivation dafür?
Also erstmal ist es mir ein ganz großes Anliegen, einen ganz großen Niederfall zu machen vor allen alleinerziehenden Elternteilen da draußen. Ich weiß, dass es gerade eine unfassbare Zeit ist und auch sonst wahnsinnig schwer. Und ich denke ganz viel an euch, weil selbst für mich als Wechselmama ist es gerade wahnsinnig schwer. Obwohl ich in Anführungszeichen immer eine Woche habe, wo ich mich ausruhen kann. Obwohl das natürlich in diesen Zeiten, in diesen pandemischen Zeiten sowieso blanker Hohn ist. Wann habe ich damit angefangen? Oktober 2018 habe ich den ersten Post abgesetzt. Das war einige Wochen, nachdem die schlimmsten Kämpfe zwischen dem Vater und mir durch waren. Und wir hatten seit, ich glaube, Mai oder Juni das Wechselmodell dann auch wirklich verbrieft und offiziell angefangen. Und es hatte schon die Chance, sich alles ein bisschen zu legen, ein bisschen Ruhe einzukehren. Und da habe ich dann auch Zeit gehabt, nachzudenken und mir zu überlegen, was mir eigentlich wahnsinnig gefehlt hat in dieser ersten Zeit, worüber wir eben schon gesprochen haben, dieses sich komplett alleine fühlen und dieses sich falsch fühlen, obwohl man doch für sich selber merkt, das ist nicht mein Weg, das kann nicht sein. Und ich hatte tatsächlich nirgendwo die Möglichkeit, Gleichgesinnte zu treffen oder zu finden. Mir ging es ein bisschen wie mit deinen Interviews, glaube ich. Ich kannte einige Wechselmodelleltern, leider nicht im engsten Freundeskreis, eher im erweiterten. Und da merkte man aber, dass auch bei denen so ein bisschen, da war noch so viel Schmerz, da fehlte so ein bisschen die Bereitschaft, drüber zu reden und sich auszutauschen. Also ich hatte wenige Blogs im Internet gefunden, das war dann aber nicht so ganz das, was mir so zugesagt hat. Da wurde dann oft einer von beiden sehr, sehr diffamiert, meistens der Elternteil über den, ja, der nicht selbst geschrieben hat. Und das war mir zu aggro irgendwie. Und ich suchte oder ich hatte den sehnlichsten Wunsch, mich auszutauschen, und zwar auf einer Ebene, wo man sagt, okay, hier gibt es eine strittige Situation, die wird wahrscheinlich auch bleiben, wir müssen einfach lernen, damit jetzt zu leben. Und es geht auch darum, irgendwie Brücken zu finden und vor allen Dingen aufs Kind zu gucken und nicht immer auf sein eigenes Ego und das, die Verletzung und das, der hat das gesagt, ich habe das gesagt, und der ist doof, sondern ich wollte einfach irgendwie gucken, wie funktioniert oder funktioniert das Wechselmodell auch in strittigen Elternsituationen, wenn wir mal nur uns aufs Kind konzentrieren. Und dann habe ich den einfach selber aufgesetzt.
Und es klingt, es findet ja auch Anklang, ne? Also es gibt genug Frauen oder auch Männer, ich weiß gar nicht, ob es wahrscheinlich doch ein paar mehr Frauen gibt, die vielleicht die dir Antworten schreiben und sagen, oh, danke, dass es dich gibt. Du zeigst uns Wege, auf die wir nicht kannten, oder du fühlst mit, ich fühle mit dir, wir führen alle miteinander. Ich glaube, das ist eben dadurch, dass es oft tabuisiert wird durch vielleicht Verletzungen, die noch nicht verheilt sind, und vielleicht auch Ängste vor so Stigmata, die man sonst auffällig bekommt, fehlt das Gemeinschaftsgefühl manchmal in diesen Themen, ne?
Total. Tatsächlich, genau wie du sagst, am Anfang, ich hatte diesen Blog ganz zu Beginn nur im Kreise von wohlmeinenden Freunden geteilt, um, ja, zu sagen, guck mal, wie findest du das? Die waren teilweise überrascht, wie offen er ist. Das waren Themen, die ich auch gar nicht mit denen vielleicht besprochen, ja, hatte. Ja. Die waren alle verblüfft und haben aber alle gesagt, das scheint wichtig zu sein. Das ist gut, wie du schreibst. Das zieht uns rein. Das ist irgendwie, wir lernen dich nochmal woanders kennen. Hab dann dafür keine Werbung gemacht, aber innerhalb von kürzester Zeit einige Anfragen von einem großen Magazin, von diversen Online-Zeitschriften. Das war mir aber alles zu schnell, zu viel. Ich habe gemerkt, okay, ich habe das Ding jetzt auf die Straße gebracht. Das reicht jetzt erstmal. Das ist jetzt ja nichts, wo ich irgendwie eine Werbetrommel für schlagen möchte, außer einem geschützten Rahmen. Das ist ja was, was eigentlich eher Betroffenen Austausch ermöglichen soll und so ein bisschen auf kleiner Spur. Dann hatte ich wahnsinnig viele Frauen die ersten 2 Jahre, Gott sei Dank. Aber tatsächlich alles wohlmeinende, interessierte Kontakte, die irgendwie auch an einem Kontakt untereinander, an einem Austausch untereinander, das ist das, was ich jetzt auch gerade viel tue, dass ich die Leute untereinander vernetze, wenn ich merke, okay, hier schreibt mir eine Frau, die ist gerade ganz am Anfang, ich habe da eine andere, hast du vielleicht Interesse, dich mit denen auszutauschen, ja, das ist zauberhaft. Und ulkigerweise, ich weiß nicht, was passiert ist, aber seit Mai letzten Jahres habe ich eine wahnsinnig sympathische, fröhliche, unfassbar so erquickende Anhängerschaft von 6 Herren.
Ja.
Vätern. Ich weiß nicht, woher die kamen. Die waren auf einmal da. Die kennen sich auch untereinander nicht. Aber irgendwas ist letztes Jahr im Mai passiert.
Ja.
Wenn jemand weiß, was, gerne melden. Und das sind ganz treue. Die kommentieren auch jeden Beitrag und sind wirklich ganz süß und bringen nochmal eine ganz neue Note rein, weil das ist ja immer das. Es ist ja auch total wichtig, so diesen, in Anführungszeichen, Geschlechteraustausch zu haben. Ja. Und von denen kommt natürlich auch dieses Feedback, das ist ja krass, du schreibst meine Geschichte, aber du bist eine Frau. Und das ist, öffnet dann nochmal ganz neue Perspektiven. Und das ist einfach total erquickend. Also das ist schön einfach, dieser Austausch. Und mittlerweile bin ich nicht mehr die Einzige, das habe ich gerade ans Mikrofon gespuckt, zum Glück ist da die Plexiglasscheibe. mittlerweile bin ich nicht mehr die Einzige. Es gibt 2 weitere ganz tolle Blogs, die auch in der ähnlichen Geschichte funktionieren. Und das freut mich eben auch. Und eine davon hat mich angeschrieben und hatte gesagt, dass das aufgrund meines Blogs zustande käme. Dass sie sagt, ich traue mich jetzt auch zu schreiben. Ich lebe seit 10 Jahren im Wechselmodell mit 2 verschiedenen Vätern. Ganz spannende Konstellation.
Wahnsinn, ja.
Und genau, die hat das jetzt auch aufgezogen und ich freue mich dann einfach immer, wenn sowas zustande kommt.
Hast du ganz am Anfang mal darüber nachgedacht, das anonym zu halten?
Ja.
Aber die Entscheidung gleich für deinen Klarnamen?
Nee, das ist was ich von zu Hause aus gelernt habe. Wenn man für etwas geht, klare Kante, muss man dahinter stehen. Meine Meinung, ich verstehe jeden, der es anonym macht, vollkommen klar, aber ich Ich glaube, für mich persönlich wäre es fürchterlich gewesen, wenn ich etwas anonym mache und dann kommt raus, wer ich bin.
Ja.
Das wäre schlimmer. Man ist dann, man gibt dann quasi diese Verantwortung, hätte ich das Gefühl, immer ab, an jemand anderen, der einen dann veröffentlicht.
Ja.
Und das, da wollte ich ganz klar reingehen. Nee, das war mir schon wichtig. Aber mein Herz hing in der Hose. So die ersten 3 Monate gefühlt.
Ja, ja, ja. Das heißt, ihr lebt seit 3 Jahren im Wechselmodell? 4 Jahren?
Wir hatten auch noch eine Übergangszeit, wo wir das Wechselmodell angefangen haben. Das galt als Probe. Lass mich mal überlegen. Wir müssten eigentlich seit August 2015 mit dem Wechselmodell angefangen haben.
Ja, okay,
zuerst
schon ein
zögerlich.
Länger.
Mhm. Und dann, wo, dann hat das dann richtig offiziell, meine ich, ab Mai 2016 gegriffen.
Okay. Wie läuft das praktisch ab? Also dein Sohn ist eine Woche bei dir. Ist das immer von Montag bis Sonntag oder ist das von Freitag bis Donnerstag oder wie, erklär mal.
Da gibt es, glaube ich, so viele Modelle, wie ich mittlerweile weiß, wie Sand am Meer. Das ist der Wahnsinn. Das Wichtige bei diesen ganzen Themen ist, dass man immer guckt, dass es im Flow vom Kind ist. Dafür, und jetzt möchte ich gerne zu den guten Ämtern und guten, also für mich zumindest gute, weiß ich nicht, Gutachter und Kinderrechtsanwälte, was es da alles für tolle Sachen gibt, zurückkommen. Denn die sind dafür da, um sich voller Ruhe und voller ohne emotionale Einbindung über diesen Elternkampf das Kind angucken und sagen, okay, was glauben wir denn, was dieses Kind, so wie es sich verhält, so wie es tickt, was ist für dieses Kind mit dessen Abläufen eigentlich so das Beste, und machen dann einen Vorschlag, den man, wo man herzlich eingeladen ist, da zusammen drauf zu arbeiten oder mitzuarbeiten. Und bei uns kam damals raus, auch weil unser Kind damals 1,5, 2 war, also noch sehr, sehr jung, dass sie empfehlen würden, dass wir einen Wechsel freitags vornehmen.
Mhm.
Hat zum einen den großen Vorteil, dass die Eltern sich nicht sehen. Ein Elternteil bringt in die Kita, dass der andere holt ab.
Ah,
das
ja.
Kind hat einen Puffer dazwischen, einen total stabilen Puffer, ein Gerüst, die Kita eben. Und dann hat es 2 Tage Zeit, sich am Wochenende auf die andere Situation, auf den anderen Elternteil wieder einzustimmen. Und wenn dann die Woche losgeht, dann ist es schon im Flow.
Ja.
Das war für uns das richtige Modell. Ich kenne auch welche, die wechseln montagnachmittags. Da gibt es dann andere Themen, warum das für die Kinder dann besser ist oder sein soll. Vielleicht sind die auch älter, wünschen es sich selber. Da gibt es ganz, ganz viele Modelle. Aber wir haben das so angefangen und waren eigentlich beide überrascht, dass es direkt in der 3. Wechselwoche schon lief wie am Schnürchen. Also das kleine Kind hat sich auch total nach Abläufen, nach festen Abläufen gesehnt und war, als es gemerkt hat, okay, hier passiert immer irgendwie immer das Gleiche, kam eine totale Ruhe rein bei uns. Das war voll schön.
Genau. Und wenn wir mal das Kind ausklammern und über deine Emotionen dabei sprechen, wie, das hat man natürlich vorher im Kopf durchdacht. Wie fühlt es sich dann tatsächlich an?
Mittlerweile hat sich das eingespielt. Das ist, also das wird gar nicht mehr hinterfragt. Ich gucke gerade zurück an den Anfang. Bei uns war es tatsächlich so, dass dadurch, dass wir so einen fürchterlichen Trennungsstreit haben, hatten. Wir waren beide so kaputt. Und in der Zeit von dieser schlimmsten Trennungsphase gab es keinen Ablauf bei uns. Das hat zusätzlich Energie gezogen. Wir haben das Kind gekämpft, wie, also fürchterlich. Und von daher war ich einfach nur erleichtert, als endlich eine Regel da war und ich mich darauf verlassen konnte, weil wir das eben vor Gericht vereinbart hatten. Jeden Freitag hole ich mein Kind ab oder jeden Freitag holt der Papa sein Kind ab, unser Kind.
Ja.
Und deswegen war es für mich damals erstmal nur Erleichterung. Ich glaube, ich weiß aber, in welche Richtung du gehst. Und zwar, das war bei mir halt noch dieses totale Unstete, auch dieser Moment, wo ich dann irgendwann gesagt habe, okay, wir kommen hier so zu dritt nicht weiter, das ist wirklich toxisch. Einer muss sich lösen, ich weiß, die andere Seite wird es nicht sein, also muss ich jetzt in Anführungszeichen die Klügere sein und gehen. Das war eine schreckliche Zeit. Ich wusste nicht genau, wann sehe ich den Kleinen wieder, wie kann ich ihn wieder sehen. Dann kommen natürlich Spielchen, ne? Dann sagt der eine, nö, wenn du jetzt heute kommst, ist er leider nicht da. Er schläft jetzt leider, kannst du nicht sehen. Das ist ja, mein Gott, wir kennen es leider aus ganz vielen Trennungsarien. Das ist wirklich so nicht cool. Und doch machen es die Menschen immer wieder irgendwie. Das sind dann diese Machtspiele. Und das war eine Zeit, wo man komplett zerrissen war, wo es mir auch nicht gut ging, wo es dem Vater auch nicht gut ging, uns beiden nicht. Und dem Kind ganz sicherlich auch nicht. Und da war dieses Vermissen so schmerzhaft, dass das wirklich, das hat in einem gebrannt. Das war wirklich, das war entsetzlich, war eine schreckliche Zeit.
Du hast ganz am Anfang gesagt, dass du quasi diesen diese typische üblicherweise Väterrolle hattest, weil du diejenige warst, die Vollzeit gearbeitet hat, die vielleicht auch eine Karriere im Sinn hatte. Hat dieses Wechselmodell dir die Möglichkeit gegeben, diese Karriere auch besser und weiter zu verfolgen, weil du eben nicht nur Teilzeit arbeiten musstest, weil das Kind nur bis, ich sage es mal, maximal 16 Uhr betreut ist in der Kita?
Ja, ganz bestimmt. Nee, das hat es total. Für mich war es immer wichtig, vielleicht gar nicht unbedingt Karriere zu machen, sondern mir war immer wichtig, dass irgendwann wird das Kind ja groß und aus dem Haus gehen und sich abnabeln. Und mir war es immer wichtig, dass ich zum einen nicht in diese Altersarmutsfalle reinrutsche, zum anderen, dass es auch immer, es gibt ein Leben mit meinem Kind, das ist mir das Wertvollste. Aber was ist, wenn das Kind irgendwann aus dem Haus geht, dann möchte ich nicht in mich zusammenfallen. Ich möchte auch, ich meine, wir Frauen haben ja, und dafür müssen wir ja immer noch sehr viel kämpfen und das oftmals, ich möchte da jetzt auch nicht ins Rechtfertigen kommen, aber wir haben ja auch die Möglichkeit, eine Schule zu Ende zu besuchen. In meinem Fall, ich habe da noch ein bisschen studiert. Man verfolgt ja einen Weg und ich wollte nicht, dass das Kinderkriegen für mich in Bezug auf meinen beruflichen Weg ein Showstopper ist. Ich wollte alles auf einmal, alles zusammen. Es ist dann natürlich, ich habe es mir ursprünglich auch anders vorgestellt, aber dann ist es halt so gekommen, wie es gekommen ist. Und tatsächlich, als dann das Wechselmodell da war, bis zu der Einigung lief irgendwie gar nichts bei mir beruflich. Also da hatte ich gar keine Energie für, das lief dann so nebenher. Aber dann habe ich gesagt, okay, jetzt ist die Situation, wie sie ist. Was mache ich? Was ich in der Woche mache mit dem Kind, ist klar. Aber was mache ich in der anderen Woche? Ja. Und wie kann ich mich weiter um mich kümmern, weil ich weiß, dass das Kind sehr gut betreut ist und super bekümmert wird vom Papa. Und wie sieht das bei mir beruflich aus? Und habe dann mir sehr schnell eigentlich einen Plan gemacht, wie ich mich beruflich weiter voran, oder wie ich mich fortbilden kann, wie ich vorankommen kann, wie ich meinen Weg gehen kann innerhalb von dieser Korsettsituation Wechselmodell, denn es ist auch eine Chance. Wenn sie denn mal so ist, wie sie ist, dann bin ich jetzt keine Person, die dann lange nachtrauert. Ich hatte ja jetzt nicht zum Nachtrauern, wo soll ich nach? Das war ja jetzt nie eine langgewachsene, stetige Beziehung, sondern es war ja eher so ein Rumpel, die Pumpel und dann einfach, okay, jetzt ist die Situation so, jetzt liegt das alles brach, jetzt gucken wir, was wir draus machen. Ich hänge da nicht lange hinterher. Und dann habe ich sehr schnell geschaut, wie es uns allen gut gehen kann. Meinem Kindelein und eben mir. Und mittlerweile ist das wirklich so angepasst, dass das wie ein Uhrwerk schnurrt, dass es in der Woche ohne Kind halt fokussiere ich mich auf meinen Job, auf meinen Blog, auf Freunde. Naja, jetzt in der Pandemie ist nochmal alles anders. Ja, ich glaube, wenn man da zu sprechen kommt, wird es zu kompliziert.
Aber in der Theorie, wenn er jetzt sozusagen wieder, oder was heißt wieder, zur Schule geht, ist die Betreuungsphase ja ein bisschen kürzer als möglicherweise zu Kindergartenzeiten. Kannst du dann in der Zeit weniger am Stück am Tage arbeiten in dieser Woche oder hängst du es hinten ran, wenn das Kind schläft? Oder?
Oh, das kann ich leider nicht. Ich bin ja ein Frühchen. Ich hänge es lieber vorne ran. Ich setze mich lieber morgens um 5 mal an den Rechner als abends um 7. Da ist bei mir, da gehen wirklich die Schotten zu. Ich gehe auch ganz oft mit meinem Kleinen zusammen ins Bett und wir bleiben dann beide liegen. Ja. Manchmal schlafe ich auch schon früher ein. Also es gibt alles und er liest mir dann noch vor. Diese Situation gibt es alles. Ich arbeite tatsächlich in der anderen Woche mehr, ohne mir das wirklich bewusst vorzunehmen. Was ich aber auch, was viele, viele, viele Eltern garantiert kennen, ich arbeite deutlich effektiver als früher. Ich mache mir jeden Abend, das schaffe ich noch abends, bevor ich zu Bett gehe, einen Plan für den nächsten Tag. Und der fängt immer mit den wichtigsten Themen an. Das sind ganz oft, jetzt arbeite ich in der Werbung, das sind Kundenanrufe, wichtige Themen klären, ins Laufen bringen, damit ihr den Tag über bei den anderen Stellen irgendwie gären können und ich dann im besten Fall am nächsten Tag oder dann irgendwie am Nachmittag dann irgendwie da dir eine Rückmeldung bekomme und fange erst später an, quasi meine E-Mails aufzuarbeiten, weil ich gemerkt habe, dass die mich zum Beispiel total in Anführungszeichen verstopfen. Also die bringen mich von meiner eigenen Agenda ab. Und mit so einem
mit so einem ganz klaren Schedule, das passt nicht immer, aber oft kriege ich es hin, schaffe ich es immer, die wichtigsten Themen zuerst anzufassen. Ich habe auch nur noch 3 wichtige Themen pro Tag, die ich mache. Das ist entspannt und es ist auch sehr effektiv. Und genau, wenn, dann arbeite ich vor, nicht nach. Und bei mir ist wirklich um 3 oder 4 lege ich wirklich in der Woche mit dem Kind den Stift beiseite. Und
das klingt in der Theorie total super und du wirkst auch im Einklang damit. Jetzt weiß ich aber aus eigener Erfahrung in der Werbung, dass Kunden das auch nicht immer, also die gucken nicht immer vorher auf die Uhr, bevor sie was von einem wollen. Und man ist ja Dienstleister.
Ja.
Sind deine Kunden einfach gut gebrieft? Sind die einfach nett? Oder gibt es da auch die Situation, dass du sagst, scheiße, ich kann nicht? Oder gibt es Kollegen, die einspringen? Wie handelst du diese Situation, wenn der Stress quasi von außen kommt?
Ja, ich arbeite Gott sei Dank in einer Agentur, in der mein Chef immer sagt, wir arbeiten mit Freunden, nicht mit Ärschen. Das finde ich super. Das heißt, wir haben wirklich mega nette, nahbare, nachhaltig wachsende Kunden.
Ja.
Bisher hat das super, super geklappt. Die schreiben mir natürlich trotzdem Mails und ich checke auch manchmal noch abends, wenn ich noch fit bin im Kopf, nochmal kurz, ob von denen eine Mail kam und melde mich kurz zurück, aber sage auch ganz oft, ich melde mich morgen mit einem konkreten Feedback und das bisher, das funktioniert toi, toi, toi. Aber ich kenne dieses Gefühl, dieses so, ich habe auch ganz oft das Gefühl, boah, ich brauche jetzt noch 3 Stunden. Ich kann jetzt noch nicht Fußball spielen.
Ja.
Ich brauche noch 3 Stunden. Schaff's dann aber trotzdem, die Sachen wegzulegen. Ja. Ich muss einen Cut machen, weil ich mir ganz klar sagen muss, wo liegt die Priorität? Und die liegt zu Hause. Die liegt im Privatleben. Und für mich zumindest. Und in der anderen Woche mache ich dann länger, als ich will. Als ich eigentlich mir vornehme.
Ja.
Nee, bisher hat's toi, toi, toi gut geklappt. Vielleicht aber auch, weil sich alle auf die Pandemie konzentrieren müssen und sie gar nicht so gucken. Ich weiß es nicht. Nee, aber es klappt. Und ich habe mega cooles Team, muss ich dazu auch sagen. Ich habe tolle, tolle, tolle Leute, die einen super Job machen und die man kurzfristig im Zweifel anrufen kann. Allein das Wissen darum hilft und wir sind eine sehr unterstützende Agentur. Wir helfen uns gegenseitig, wir springen füreinander ein und ohne großes Brimborium. Und das ist natürlich ein ganz großes Fund. Da bin ich in einer absoluten, besonders glücklichen Situation. Absolut.
Ja, man kann deutlich merken, dass der Arbeitgeber und auch die Kollegen natürlich eine Riesenrolle bei diesem ganzen Konzept spielen. Du hast vorhin gesagt, dass du nicht unbedingt im Kopf hattest, groß Karriere zu machen, aber ehrlicherweise hast du Karriere gemacht.
Ist doch passiert. Es kam so.
Ja, es kam so. Was kam denn da so? Gerade auch mehr oder weniger aktuell.
Aktuell bin ich Standortleiterin einer Agentur, die ursprünglich aus L.A. kam und mittlerweile 5 Standorte in Europa hat. Und das betreue ich. Und das macht sehr viel Spaß.
Ja, ich finde das einfach bemerkenswert, weil du das geworden bist mit diesem Modell.
Mhm.
Ich sage jetzt bewusst nicht trotz und wegen und weil, sondern mit diesem Modell.
Mhm.
Und auch wenn du, ich weiß, dass das Modell für dich super funktioniert und wahrscheinlich auch das beste Modell ist, was du dir wünschen könntest. Trotzdem habe ich den absolut größten Respekt, dass du das so machst. Denn ich kann mir vorstellen, wie viel Druck das doch auch hier und da mal macht. Selbstgemachten, von außen subjektiv empfunden, der vielleicht gar nicht vorhanden ist, aber den man sich so ein bisschen einredet. Und ich sehe auch die Vorteile, eine Woche mit Kind zu sein und eine Woche ohne. Aber ich sehe auch, Nachteile kann man es nicht nennen, aber Herausforderungen, sage ich mal.
Mhm.
Und trotzdem hast du es geschafft, diese Standortleitung zu übernehmen und auch noch etwas anderes zu verwirklichen. Ich lege gerade die Hand auf ein Buch, denn du schreibst nicht nur gerne für einen Blog, sondern du schreibst auch gerne für ein Buch.
Ja, stimmt. Ich habe das schon wieder ganz vergessen. Das ist der Nachteil an diesem ständigen Hin- und Herspringen im Kopf, dass man so viele Sachen immer vergisst. Das die Liebe zu Büchern und zu lesen und zu schreiben, die habe ich eigentlich schon wahrscheinlich mit der Muttermilch aufgesogen.
Ja,
ich habe tatsächlich, das ist ganz sicherlich durch das Wechselmodell überhaupt erst, das konnte durch das Wechselmodell überhaupt erst passieren, dass ich es geschafft habe, ein Reisebuch-Sachroman zu schreiben, für den ich 7 Monate lang recherchieren und reisen musste in der Dachregion, also Deutschland, ja. Österreich und Schweiz, und dort verschiedene Experten und Wissenschaftler und Biologen besucht und interviewt hatte, um über gebietsfremde Tierarten zu sprechen und diese vorzustellen in dem Buch. Und das wäre mir so mit einem bisher bekannten Nachtrennungsmodell sicherlich nicht gelungen, das stimmt. Ich konnte somit immer die Zeit, in der ich in der das Kind bei mir war, nutzte ich dann immer, ich habe neben meiner noch studiert, tagsüber zum Studium, und wenn dann der Kleine aus der Kita kam, habe ich dann nebenher so ein bisschen Recherche betrieben, ein bisschen gelesen, ihm auch immer ganz viel vorgelesen, biologische Fachartikel. Kommt super an, merken sich Kinder im Kindergartenalter unfassbar viele Wörter. Also man ist erstaunt, wenn man sowas dann vorliest, um das dann auch für mich irgendwie einprägsamer zu gestalten. Und in der Woche, wo er dann zu Papa gegangen ist, habe ich dann meine Rundreisen gemacht und dann eben quasi dann die Praxisarbeit beigetragen zu diesem Buch. Und das war ein großes Glück. Ich habe zu dem Zeitpunkt aber nicht, noch nicht in der Werbung, also noch, beziehungsweise eine Pause von der Werbeagentur gemacht. Also ich habe in Anführungszeichen nur studiert und hintendran dann eben diese Buchgeschichte gemacht. Aber das war so eine persönliche Auszeit, die ich sehr genossen habe und sehr, sehr schön fand.
Ist das so eine, wenn du jetzt persönliche Auszeit sagst, wie so eine Art Me-Time in der Woche? Gar nicht mal im Sinne von Wellness und Fingernägel lackieren, sondern einfach ohne Fremdeinwirkung eines kleinen Kindes das zu machen, selber zu entscheiden, wann ich was heute mache und eben abzuarbeiten, die Dinge, die mir Spaß machen?
Total, total. Das ist dann wirklich so ein kleiner Wellnessfaktor, wobei ich dann donnerstags immer schon anfange, mein Kind total zu vermissen. Geht dann nicht mehr so viel, das ist immer ganz witzig. aber unter der Woche kann ich mich dann so richtig schön darauf fokussieren, und ich merke, dass mir das insgesamt, und das ist, jetzt habe ich nur zwei alleinerziehende Mamas in meinem engeren Freundeskreis. Eine ist so halb, die überlegen jetzt gerade ins Wechselmodell wechseln. Aber das ist was ich bei denen und bei mir bemerke oder meine zu bemerken. Die haben halt einfach nicht die Kapazität und die Zeit, sich diese Energie wieder einzuverleiben, weil ihnen tatsächlich, du sagst es so schön, diese Me-Time ein bisschen fehlt. Und das ist eben was ich wirklich als Einladung an alle nach draußen geben kann. Vergesst euch nicht. Ja, die Kinder sind da, die sind wahnsinnig wichtig, die sind mit das Wichtigste, aber ihr seid genauso wichtig. Es ist wichtig, dass ihr fit seid für die Kinder und dass eure Kinder gesunde und kräftige Eltern haben. Und das ist nicht schlecht zu sagen, jetzt geht das Kind zum anderen Elternteil. Das ist okay, wenn der andere Elternteil natürlich liebevoll im Sinne, wenn das jetzt ein normales Verhalten ist, was der andere Elternteil an den Tag legt und nicht irgendwelche schlimmeren Sachen da passieren. Aber das ist total wichtig, klar.
Ist das Wechselmodell für dich der Schlüssel zu der Balance zwischen Baby und Business?
Ein ganz großer Schlüssel, ja. Da es so gekommen ist, wie es kommen musste, ist es für mich das optimale Modell. Ich bin mir sehr sicher für mein Kind auch. Wir sprechen da viel drüber, wobei meistens das dann von mir angestoßen wird. Für ihn ist das völlig selbstverständlich, mit beiden Eltern den Alltag zu teilen. Das ist ihm auch ganz, ganz wichtig. Die Herausforderungen darin bestehen natürlich, wenn man sich untereinander noch kabbelt oder wie wir teilweise manchmal auch merkt, okay, wir können gerade gar keine Kommunikation starten, das Ding dann trotzdem am Laufen zu lassen.
Ja.
Das ist dann in den Wochen, wo das Kind dann nicht da ist, manchmal ein bisschen schwierig einfach.
Wenn man jetzt versucht, Ratschläge zu formulieren für andere Mütter, Väter, die vielleicht auch überlegen, in so ein Wechselmodell zu switchen, kannst du sagen, so ganz, also natürlich muss man jeden Fall individuell betrachten, ganz klar, aber was wären so aus deiner Sicht die Grundelemente, die es braucht, damit das für einen funktioniert? Es muss ja auch für beide Jobs funktionieren, also nicht nur in deinem Fall für dich, sondern auch für den Kindsvater. Der muss ja auch eine Arbeit haben, die das irgendwie toleriert. Man muss in einer Stadt wohnen, wahrscheinlich. Ja. Also gerade wenn es schulpflichtig wird.
Ich kenne tatsächlich eine Situation von einem Wechselmodell, die in zwei verschiedenen Städten ist. Da ist das Kind noch nicht schulpflichtig. Das stelle ich mir zum Beispiel wahnsinnig schwierig vor für das, was da noch kommt. Wenn das anfängt mit dem Pendeln etc., da bin ich zum Beispiel bei solchen Sachen auch total ratlos. Da merke ich, da hänge ich dann doch in meiner eigenen Suppe und kann nicht das auf andere projizieren. Für ein funktionierendes Wechselmodell heißt es tatsächlich immer, man sollte irgendwie in der Nähe voneinander wohnen. Das heißt also im Radius von 5 bis 10 Kilometern. Mhm. Im besten Fall so, dass irgendwann das Kind auch mit 9 oder 10, das wäre bei uns jetzt der Fall, auch mit dem Fahrrad
ja.
alleine hin und her wechseln kann. Oder auch wenn man mal was vergessen hat, dann nochmal schnell nachbringen. Oder wenn irgendwie doch, was jetzt bei uns langsam angefangen hat, so seit 2, 3 Jahren, wenn jetzt das Kind doch sagt, ich möchte jetzt mal für einen Tag zu Papa rüber. Oder nee, ich möchte jetzt mit Mama noch einen Tag länger machen immer so Fahrradtouren. Ich möchte noch einen Tag länger bleiben, dass man das dann relativ schnell auch machen kann, dass da diese Nähe gegeben ist. Und wichtig ist in meinen Augen wirklich immer, dass das Kind ein konstantes Umfeld hat, sprich die Schule, die Kita, das ist so der Stützpfeiler, der immer gleich bleibt und nur das Außenrum wechselt. Dann können sich Kinder meines Erachtens gut drauf einlassen. Was ich nicht glaube, was zwingend vorherrschen muss, und das höre ich immer wieder, aber ich glaube nicht daran, weil ich es anders erlebt habe. Ich glaube nicht daran, dass ein Wechselmodell nur dann funktioniert, wenn die beiden Eltern toll miteinander sind, weil A, bei mir ist es nicht so und es funktioniert. Und B, welche Leute gehen in eine Trennung, landen im besten Fall, bestes Beispiel, wir noch vor Gericht und können dann gut miteinander. Ja. Also deswegen landet man ja gar nicht da. Und ich glaube, es gibt die Chance, das zu schaffen. Es ist nicht optimal, aber wir treffen uns ja auch ja nicht für den Optimalfall, sondern eben für so eine was ist das bei uns, vielleicht schon noch irgendwo eine Sonderposition oder sonderfamiliäre Situation darzustellen, ist es in meinen Augen, es ist nicht cool, aber es kann auch funktionieren, wenn sich die Eltern noch nicht miteinander austauschen können, weil es irgendwie nicht funktioniert. Das ist auch eine Herausforderung fürs Kind, vollkommen klar. Ich glaube aber auch, dass die Herausforderung für ein Kind in einem althergebrachten, alleinerziehenden Modell, wenn die Eltern sich streiten, genauso schlimm sein kann, ohne das abmildern zu wollen. Aber die Herausforderung ist bei einer Trennung da. Und da kriegt ein Kind auch ein Packen von mit ab und muss ein Kind ein Packen von mittragen. Nicht, weil wir das toll finden, sondern weil es vollkommen, also es lässt sich nicht, man kann nicht alles abhalten, leider. Das ist richtig schlimm. Ich glaube trotzdem auch, dass ein Wechselmodell funktionieren kann, wenn die Eltern auch mal nicht kommunizieren. Ich glaube, es funktioniert trotzdem. Ich erlebe es jeden Tag.
Ja.
Wie gesagt, das ist absolut kein toller Fall und das ist auch nicht super toll. Und bitte, liebe Kinder da draußen, nicht nachmachen später, für, wenn ihr erwachsen seid. Nicht unbedingt. Aber wenn ihr in der Situation seid, hilft es nicht, sich darüber Gedanken zu machen, wie wäre es im Idealfall, sondern was mache ich jetzt aus der Situation?
Habt ihr in dem ganzen Prozess mal externe Hilfe in Form von Coachings oder Experten zu Rate gezogen, sowohl er als auch du als auch das Kind?
Für eine sehr kurze Zeit zusammen, seitdem mache ich alleine.
Ja, okay.
Und für unser Kind, da bin ich schon sehr offen, dass ich lasse da regelmäßig quasi jemanden ganz liebevollen, ich hole mir da regelmäßig psychologischen Rat ein. Toi, toi, toi bisher, immer mit einer guten Rückmeldung. Stehe da sehr eng in Kontakt. Früher mit den Erziehern, jetzt mit den Lehrern. Die sind darauf auch sensibilisiert, melden sich, wenn irgendwie da irgendwas Komisches ist. Also da muss man schon sehr das Umfeld mit einbeziehen. Da hilft es leider nicht.
Wie war deine Erfahrung bei diesem Umfeld? Also waren die offener und
rückigerweise ab dem Zeitpunkt, wo ich offen rausgegangen bin und gesagt habe, so, ich brauche jetzt hier Hilfe, ich komme nicht mehr weiter.
Ah, ja.
Die Situation ist wie folgt. Könnt ihr mir helfen? Diese klaren Sätze haben bei mir Wunder bewirkt. Jetzt trete ich auch, wenn ich Angst habe oder unter Druck stehe, kann ich sehr deutlich auftreten.
Ja.
Das heißt, ich fordere sehr konkret ein, was ich brauche und was mir fehlt. Und dann sind die Umfeldreaktion, Gott sei Dank, durchweg positiv gewesen. Das macht einfach alles leichter. Aber ich musste tatsächlich erst diese Scham überwinden, dieses so, oh Gott, bei mir ist eine Riesenbaustelle zu Hause. Und natürlich ist alles nicht meine Schuld, es liegt alles an dem. Bitte seht, dass das nicht ich bin.
Mhm.
Denkt wahrscheinlich jeder. Und solange, wie ich es versucht habe, zurückzuhalten, war es schwierig für die Umfelder, bekam ich dann auch komische Reaktionen zurück, weil die eben auch gemerkt haben, okay, sie sagt was, es stimmt nicht überein mit dem, was irgendwie, man merkt das ja, wenn das irgendwie nicht passt, ab dem Moment, wo es offen war, nur noch positiv.
Ja.
Gerade die Erzieher, die außen rum sind, ja, und mittlerweile auch die, gut, mit Ämtern habe ich nicht mehr so zu tun, aber eben mit Beratungsstellen, die sind da eigentlich fast schon dankbar, wenn man das so klar kommunizieren kann.
Jetzt kann man an deiner Geschichte deutlich sehen, dass das Ganze ja auch ein Prozess ist. Und ich frage mich, also das Wechselmodell ist ja jetzt irgendwie auch gerichtlich festgehalten. Ich frage mich, inwieweit da Flexibilität drin ist, sei es für Urlaube, sei es für, hey, mein Arbeitsplatz hat sich geändert, sowohl deiner als auch vielleicht von dem Vater. Kann man das wieder über den Haufen werfen oder kann man da sagen, anmelden, ich möchte das vielleicht im nächsten halben Jahr wieder mal anpassen, ändern, ich habe andere Vorstellungen?
Bei uns war es so, dass das Wechselmodell jetzt nicht verordnet wurde vom Gericht, sondern das ist was, was ich zum Beispiel früher gar nicht wusste. Das Gericht sitzt da jetzt nicht da und sagt, du bist eine schlechte Mutter und du ein doofer Vater und ihr müsst jetzt das und das machen, sondern ein Gericht ist dafür da, um eine Lösung herbeizuführen und zwar für zwei ihm bis dato vollkommen unbekannte Menschen, die man nur über wahnsinnig aufgehitzte Schriftwechsel von Anwälten kennt. Und wir haben in dem Fall wirklich wahnsinnig Glück gehabt, dass wir ein ganz tolles, sehr frisch eingestelltes Team, Richter und diese ganzen Beihelfer, die es da alle gibt fürs Kind und also Jugendamt hatten, die da sehr offen für waren, für mögliche Modelle und die vor allen Dingen auch gesehen haben, was wir nicht gesehen haben, dass wir noch mindestens 16 Jahre sehr eng miteinander sind und gesagt haben, wir müssen langfristig denken, wie kommt ihr miteinander klar? Jetzt ist egal, ob jetzt der eine SMS geschrieben hat, du bist doof und der andere hat gesagt, nee, du bist döver. Das ist jetzt ein Moment. Das heißt, die haben uns tatsächlich dazu gebracht und wir waren dann auch wirklich. Es kam dann auch von uns, dass wir gesagt haben, wir wollen das so. Also die haben quasi eine Lösung herbeigeführt. Deswegen war es bei uns Gott sei Dank nicht eine gerichtliche Anordnung. Ich glaube, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte, sondern wir waren irgendwann nach Jahren gefühlt doch schlau genug zu sagen, okay, so ist fein. Und was man dann dort macht, ist oder machen darf und was ich dann auch, als ich damit angefangen habe, wirklich im Exzess ausgeweitet habe, ist eine Absprache miteinander treffen, die man schriftlich festhält, ein Protokoll. Und da kann man genau solche Sachen regeln. Vereinbarungen, Urlaub, Geburtstage zwischen den Jahren, Weihnachten. Was, also der Richter sagte zu uns, er hat noch nie so eine lange Vereinbarung gesehen. War auch ein bisschen genervt, aber ich hatte Gott sei Dank eine Anwältin, die sehr dafür gekämpft hat, dass wir das alles niederschreiben, weil sie wusste, bei uns beiden, wir suchen sofort unterbewusst neue Nebenkriegsbaustellen, weil wir so gewöhnt sind, miteinander zu kabbeln, dass wir dieses Vakuum, wenn das alles aufhört und alles geregelt ist, erstmal gar nicht aushalten können.
Ja.
Und sie ist eine sehr, sehr schlaue Frau. Und deswegen war unser komplettes Leben gefühlt für die nächsten 3 Jahre abgegolten mit allen Ausnahmen. Und wir konnten einfach erstmal ohne neue Absprache losleben und uns ein bisschen beruhigen. Und mittlerweile ist es tatsächlich so und wir kabbeln uns immer noch wahnsinnig viel. Gerade gestern Abend war wieder so ein Höhepunkt der schlechten Kommunikation. Und trotzdem schaffen wir es, dass wenn einer krank ist und sagt, es geht gerade gar nicht, dass der andere dann übernimmt. Oder wenn der eine hat Geburtstag und es ist aber nicht die Kinderwoche und sagt, hey, ich Nulle. Das geht aber erst seit 2, 3 Jahren und mir ist bewusst, dass es sich jederzeit wieder ändern kann, wenn irgendwas kippt. Was aber auch dazu kommt, diesen Faktor darf man nicht hinten anstellen. Die Kinder werden ja auch größer und wachsen in dieser Situation auf und kriegen irgendwann auch eine sehr eigene Meinung. Und mittlerweile machen wir es auch oft so, dass oftmals diese Wünsche bei dem anderen Teil jetzt gerade zu sein, durch das Kind kommen, weil irgendwas Gewichtiges für das Kind. Wie gesagt, dieser Zelturlaub. Ich will aber einen Tag länger hier auf dem Zirkusplatz bleiben. Damals konnte man noch verreisen im Sommer. Und dann sage ich, du, dann magst du Papa mal anrufen, ihn fragen. Es hat eine ganz andere Brisanz. Wenn ich anrufe, kommt das ganz anders an, als wenn der Lütter anruft und sagt, ich würde so gern, darf ich? Und hier ist ein Streichelzoo und ich möchte so gerne einen Tag später kommen. Das als so kleiner Mutmacher nach außen, es ist möglich. Manchmal braucht es Zeit. Also bei uns hat es 3 oder 4 Jahre gedauert. Mittlerweile geht's. Was nicht heißt, dass es super läuft, aber viele, viele Dinge gehen. Ja. Und es wird noch besser werden, da bin ich überzeugt. So in 30 Jahren.
Und manchmal muss man wahrscheinlich sein eigenes Ego ein bisschen nach hinten stellen. Also wenn ich mir vorstelle, dass das natürlich auch Vorteile mit sich bringt, wenn das Kind formulieren kann, was es möchte. wenn das Kind dann formuliert, dass es den Geburtstag vielleicht bei dem anderen verbringen möchte und es gar nicht böse meint, weil das Kind natürlich beide gleichermaßen liebt, aber es irgendeinen anderen Grund gibt, da muss man wahrscheinlich einmal kurz durchschnaufen und sagen, ja, okay.
Ich muss Gott sei Dank gar nicht mehr durchschnaufen. Ich habe das irgendwie, bin da richtig ins Training, richtig in den Prozess mit mir gegangen, weil es mich sehr schockiert hat zu sehen, wie streitlustig man werden kann, werden konnte, wenn es mir ans Ego geht, und habe irgendwann gesagt, ich muss das in den Griff kriegen. Das kann nicht sein, dass ich jetzt nur um des Rechthabens willen meinen Willen durchdrücke. Das ist irgendwie, fühlt sich das dann doch schief an.
Ja.
Und bin da in so eine Meditation gegangen mit einer ehemaligen Homöopathin, die gleichzeitig Psychologin war und die das eben angeboten hat und die mir wirklich geholfen hat, mehr herauszukristallisieren, was ist jetzt eigentlich für die Sache wirklich zuträglich und wo ist dein Wille? Das war aber ein richtiges Learning und da bin ich Gott sei Dank raus, es trifft mich nicht. Ich freue mich eigentlich eher für unser Kind, dass es so klar die Wünsche formuliert und das so deutlich sagen kann. Zum Beispiel diese Situation mit dem Zeltplatz oder mit dem Zirkuswagen, wo wir waren, wo der Sohn die Nacht verlängern wollte. Das hat mir ehrlich gesagt gar nicht so gut in den Kram gepasst, weil es hieß irgendwie, ich war dann abends noch auf einen großen Geburtstag eingeladen und dann am nächsten Tag wäre dann schon wieder irgendwas anderes gewesen. Darauf hatte ich mich dann auch gefreut und für mich war das so, okay, noch eine Nacht länger. Oh, das ist ein bisschen schwierig dann alles. Hab's dann aber einfach gemacht, weil ich gesagt habe, komm, ey, wir haben Urlaub.
Ja.
Das haben wir Gott sei Dank geschafft, aber ich verstehe jeden, für den es schwierig ist.
Ja.
Genau, das hatte ich am Anfang ganz massiv. Aber ich glaube, ich hatte es die ersten 3 Jahre so massiv, dass es für den Rest des Lebens nicht mehr muss.
Ja, ich freue mich, dass ihr dieses Modell gefunden habt, in dem du dich so angekommen fühlst. Ich freue mich, dass du die Zeit nutzen konntest, auf diese Art und Weise dieses Buch zu schreiben und zu veröffentlichen. Vielleicht sagst du nochmal, wo man dich findet, auch mit deinem Blog, wie das Buch genau heißt. Und wie man dich kontaktieren kann, wenn man vielleicht Fragen auch hat zu diesem ganzen Modell.
Ja, total gerne. Also mein Blog heißt Wechselmama. Da drauf sind dann auch meine E-Mail und meine Kontaktdaten hinterlegt. Und ich habe ein Buch geschrieben, was nichts mit dem Wechselmodell zu tun hat, sondern mit Neozoen in der Dachregion. Das hört sich wahnsinnig langweilig und trocken an. War es bisher auch, weil es gab bisher nicht so lustige Bücher wie meins, sondern nur Fachliteratur mit schwierigen biologischen Begriffen, die ich dann, wie gesagt, erstmal studieren musste. Und deswegen habe ich daraus einen kleinen Roadtier-Reiseroman gemacht. Und dieses Buch heißt Heimische Exoten und ist im wundervollen Marix Verlag erschienen. Im April diesen Jahres, mitten in der Pandemie. Und deswegen freue ich mich über jegliche PR. Vielen Dank, Nora.
Sehr gerne.
Und ist überall im Buchhandel erhältlich.
Genau. Ich danke dir für deine Zeit in einer kindfreien Woche und für diese Horizonterweiterung. Ich kannte bisher niemanden, der dieses Modell lebt, und ich finde, das sollten wir noch ein bisschen mehr in die Welt bringen, damit jeder sich das Modell aussuchen kann, was zu ihm passt.
Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Dankeschön. Den Titel des Buches und auch Mareikes Blog findet ihr nochmal explizit in den Shownotes zu dieser Folge. Mich findet ihr, wie ihr wisst, bei Instagram und Co. Da freuen wir uns über Likes und Kommentare zu der aktuellen Folge. Und wenn ihr jemanden kennt, dem diese Folge gefallen oder sogar weiterhelfen könnte, dann gibt es auf eurer Podcast-Plattform, über die ihr den Podcast hört, auch die Möglichkeit, eine Folge weiterzuleiten, zu verschicken oder zu empfehlen. Ich freue mich wie immer über euer Feedback und bedanke mich fürs Zuhören. Bis dahin, eure Nora.